Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie so zahlreich heute hier begrüßen zu dürfen. Die Frage, was ist Zeit, war und ist seit je eine andauernde Herausforderung für die Philosophie ebenso wie für die Wissenschaften oder die Theologie. Aber auch die Künste sehen sich immer wieder und zu unterschiedlichsten Antworten herausgefordert. Nicht zuletzt, weil wir als Menschen in unserem Selbstverständnis eingewoben sind in die Horizonte unserer zeitlichen Existenz und den damit verbundenen Fragen und Problemen niemals entraten können. So nimmt es nicht Wunder, dass eine Ringvorlesung zu diesem Thema ihren konzeptionellen Ansatz auf transdisziplinäre Annäherungen ausrichtet. Die heute beginnende Folge von Vorträgen hat eine Vorgeschichte, die ich Ihnen kurz berichten möchte. Die Planung dieser Ringvorlesung entstand nicht am berühmten grünen Tisch, vielmehr bildet sie den zweiten Teil einer Veranstaltung, die ihrem Inhalt und Format wegen von dem Investitionsfonds der Exzellenzinitiative Lehre ausgezeichnet wurde. Die ursprüngliche Idee wurde in Gesprächen zwischen dem Freiburger Quantenphysiker Andreas Buchleitner, meiner damaligen Mitarbeiterin Johanna Sprondel und mir formuliert. Es ging um die Überlegung, ob es nicht reizvoll sein könnte, wenn Physiker, Studierende der Philosophie über Fragen des Zeitverständnisses in der Physik unterrichten und parallel dazu Studierende der Physik sich mit Philosophiedozenten über philosophische Fragen der Zeit auseinandersetzen. Aus dieser Idee wurde ein Konzept und schließlich ein Antrag, der in der Ausschreibung des genannten Innovationsfonds 2010 ausgezeichnet worden ist. Die Umsetzung erfolgte im vergangenen Wintersemester. Maren Werle vom Husserl-Archiv unternahm den Unterricht der Physikstudenten und Andreas Buchleitner den der Philosophiestudenten. Nach einem Semester lang parallel geführten Seminardiskussionen wurden zum Semesterende hin beide Seminare in einem gemeinsamen Workshop zusammengeführt, um die erzielten Diskussionsstände und Beiträge zueinander in Beziehung zu setzen. Ohne Übertreibung lässt sich sagen, dass dieses gemeinsame Lehren und Lernen ein großer Erfolg gewesen ist. Die Dozenten hatten das Glück, mit intellektuell beweglichen und kreativ denkenden Studierenden eines anderen Wissens- und Erfahrungskontextes zusammenzuarbeiten, wie umgekehrt auch für die beiden Seminarleiter es überaus anregend war, ihre eigenen Überlegungen im Spiegel anderer Denkungsarten zu erproben. Was sich im Gespräch zwischen Philosophie und Physik im Rahmen eines Seminars als so außerordentlich fruchtbar erwiesen hat, drängte aus sich heraus darauf, in einen neuen Rahmen und neuen Format weitergeführt zu werden. Zwar war die Ringvorlesung von Beginn an Teil des Konzepts, aber erst die Erfahrung mit den Seminaren und dem Workshop ließ aus einer berechtigten Hoffnung die erwartungsvolle Zuversicht werden, dass es gelingen kann, über Philosophie und Physik hinaus auch andere Disziplinen in den produktiven Zusammenhang der Fragen nach der Zeit einzubinden. Mit der Entscheidung für eine Ringvorlesung war zugleich die Entscheidung gefallen, die Seminartüren für ein interessiertes Publikum zu öffnen und zusätzliche Gäste von außen zu uns zu bitten. Dass es Andreas Buchleitner und uns vom Husserl-Archiv gelungen ist, die Katholische Akademie für unser Vorhaben nicht nur zu interessieren, sondern als Partner zu gewinnen. Dafür sind wir sehr dankbar und ich freue mich, lieber Herr Welker, ja, dass Sie als Vertreter der Katholischen Akademie diese Kooperationsbereitschaft von Anfang an gezeigt haben. Wir drei Veranstalter, für die ich die Freude habe, Sie heute hier zum ersten Vortrag willkommen zu heißen, wir sind außerordentlich glücklich, dass Sie, lieber Herr Walkenfels, uns die Ehre geben, diese Ringvorlesung zu eröffnen. Inzwischen sind Sie ja selbst mit Ihrem Werk hier in Freiburg, wenn ich so sagen darf, ein Stück weit heimisch geworden. Denn seit Ihrer großzügigen Schenkung und der damit verbundenen Eröffnung des Bernhard-Waltenfels-Archivs an der Universität Freiburg wirken Sie und Ihr Werk unmittelbar an der Fortschreibung der Traditionsgeschichte der Freiburger Phänomenologie mit. Für all diejenigen, die heute erstmals das intellektuelle Vergnügen haben, Bernhard Waltenfels zu begegnen, darf ich Ihnen kurz noch vorstellen. Geboren in Essen wurde Bernhard Waltenfels nach einem Studium der Philosophie, Psychologie, klassischen Philologie und Geschichte in Bonn, Innsbruck und München 1959 in München von Helmut Kuhn mit einer Arbeit zu sokratischen Fragen promoviert. Wegweisend für seine philosophische Vita war ein zweijähriger Postdoktorandenaufenthalt in Paris. Hier studierte er bei Paul Ricoeur und insbesondere bei Maurice Nanoponti. Wieder in Deutschland habilitierte er sich mit der inzwischen längst zum Standardwerk gewordenen Habilitationsschrift Das Zwischenreich des Dialogs, sozialphilosophische Untersuchungen im Anschluss an Husserl. Von 1968 bis 1976 lehrte er an der Universität München und ab 1976 als ordentlicher Professor für Philosophie an der Ruhr-Universität Bochum, der er trotz mancher Versuchungen bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1999 treu blieb. Schon während der Bochumer Zeit hatte Bernhard Waltenfels gut ein Dutzend Gastprofessuren an namhaften ausländischen Universitäten inne und zudem führten ihn ausgedehnte Vortragsreisen bis heute in alle Teile der Welt. Als ein Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für Phänomenologie hat er deren Geschicke viele Jahre als Vizepräsident und Präsident mitgestaltet. Dass Bernhard Waltenfels seine eigenen philosophischen Überlegungen im produktiven Austausch mit den Wissenschaften entwickelt, macht ihn auch außerhalb der philosophischen Zunft zu einem gesuchten Gesprächspartner und für unsere Ringvorlesung zum begehrten Eröffnungsredner. Im Mittelpunkt der Forschungsinteressen von Bernhard Waltenfels, aus denen heraus er seine responsive, leiblich verankerte Phänomenologie entwickelt hat, stand und steht seither die Arbeit an Sachthemen wie die Frage nach dem Fremden, nach der Leiblichkeit, nach der Lebenswelt und eben auch die Frage nach der Zeit. Ihr hat er 2009 eine gewichtige Monographie mit dem Titel Ortsverschiebungen, Zeitverschiebungen, Modi leibhaftige Erfahrung gewidmet. Sein heutiger Vortrag knüpft, wie der Titel Zeiterfahrung und Zeitverschiebung verrät, an diese Überlegungen an. Der Vortrag ist, nur als kleiner Hinweis, zum Wiederhören und Weiterempfehlen als Podcast auf dem iTunes-Channel des Husserl-Archivs abrufbar. Lieber Herr Waltenfels, ich danke Ihnen, dass Sie unsere Einladung angenommen haben und darf Sie nun um Ihren Vortrag bitten.
Ja, ich bedanke mich für die Vorstellung, Einführung und bedanke mich auch dafür, dass ich als Philosoph den Anfang machen darf in Ihrer Ringvorlesung. Mein Thema Zeiterfahrung und Zeitverschiebung. Ich hoffe, dass ich ohne Mikrofon verständlich bin. Hinten auch, ja, das ist mir eigentlich immer lieber, wenn die Stimme nicht gleich verkünstelt wird. Mein Beitrag zur Frage, was ist Zeit, kommt aus der Perspektive der Philosophie, und zwar speziell aus der Perspektive einer besonderen Art von Phänomenologie, die Herr Gander in der Vorstellung schon eingeführt hat, eine Phänomenologie, wo Widerfahrnis und Pathos und Response, solche Begriffe eine zentrale Rolle spielen. Zum Titel Zeiterfahrung, das ist sozusagen der Hintergrund der Problematik, die Phänomenologie der Erfahrung, und die Zeitverschiebung setzt einen besonderen Akzent. Zunächst nur ganz skizzenhaft einen kleinen Hinweis auf den historischen Hintergrund. Für uns Philosophen gibt es zwei große Zeitdenker, wenn ich so sagen darf. Aristoteles, der die Zeit primär vom Kosmos her entwickelt hat. Der Grundbegriff ist der Kinesis, der Bewegung. Und auf der anderen Seite Augustinus, der ausging von einer Seelenzeit, lateinisch Memoria, auch Gedächtnis genannt, was noch mehr bedeutet als bloßes Erinnern. Und zwischen beiden hat sich eine Polarität entwickelt, die bis heute nachwirkt. Die Moderne steht vielfach unter dem Druck der modernen Naturforschung und Naturtechnik und hat dazu geführt, dass die Zeitauffassung sich gespalten hat. Begriffe, die immer wieder verwendet wurden und auch verwendet werden. Es gibt eine äußere, objektive, messbare Zeit und eine subjektive, erlebte Zeit. Diese Dualität scheint mir außerordentlich fragwürdig und mein ganzer Vortrag geht in eine andere Richtung und versucht zu zeigen, wie man diese Dualität überwinden kann. Die Bemühungen dieser Kluft zwischen objektiver und subjektiver Zeit hat einige markante Vertreter. Hier in Freiburg nenne ich an erster Stelle Husserl, die Vorlesung zum Zeitbewusstsein von 1905, die Heidegger später dann veröffentlicht hat. Und Heidegger selbst, seine Zeit ist natürlich ein Thema, eine Arbeit über die Zeitlichkeit des Daseins. Über den Rhein hinüber sollte ich auch Bergson erwähnen, der auch sehr ganz eigenständig, auch übrigens so auf Aristoteles zurückgehend, Zeitanalysen angestellt hat. Manche von Ihnen kennen das besser aus Proust, der ja ein großer Zeitautor auch war. Zu dieser Revision nur ein Seitenblick. Sie haben eine interdisziplinäre Vorlesung angesetzt. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Revisionen natürlich von allen möglichen Richtungen kommen, von der Relativitätstheorie Einsteins, wo die Zeit nicht mehr als Behälter gedacht wird, sondern Zeitraum, auch die Messposition eine Rolle spielt, oder in der Biologie, die biologische Uhr im Organismus, in der Zelle, oder auch in der Neurologie, wo man das Gehirn ja nicht wie einen toten Körper behandelt, der mitwirkt, sondern wo das Gehirn selber auch eine Geschichte, in Anführungszeichen, hat, sich auf sich selbst zurückbezieht, also auch Zeitvorstellungen entwickelt werden, die nicht mehr der klassischen linearen Zeitauffassung entsprechen. Nun, ich komme zu meinen eigenen Überlegungen. Im Vordergrund steht bei mir eine sachliche Analyse, die ich in drei Stufen angehe. Ich spreche zunächst über die Zeitbewegung, dann über Zeitvertiefung, schließlich in einem dritten Schritt Zeitverschiebung. Das ist eine kluge Pointe. Und abschließend ein offenes Feld, Bezugnahme auf Zeitverkörperung und Zeitberechnung, wo sich also spezielle Probleme stellen, die ich hier nur andeuten möchte. Ich beginne also mit dem ersten, Zeitbewegung. Zur Alltagserfahrung gehört auch zur Alltagssprache, dass die Zeit kommt und geht. Zukunft hat mit dem Kommen zu tun, die Vergangenheit, das Vergehen mit dem Gehen. Heißt das aber nun, dass die Zeit selbst kommt und geht? Und da bin ich schon mit einem der ersten Heroen der Zeitphilosophie, Aristoteles. Der Schlüsselbegriff, der verwendet, ist die Bewegung, die Kinesis. Darunter versteht er generell eine Veränderung, auch Wachstum und Vermehrung, auch Ortsveränderung, aber nicht nur. Und die Zeit bezeichnet er als etwas an der Bewegung. Es ist nicht die Bewegung selber, sondern etwas an der Bewegung. Und dann die berühmte Definition, die ich Ihnen nicht vorhalten möchte. Zeit ist die Zahl der Bewegung gemäß dem Früher und Später. Hier wird die Bewegung als in Bewegungsphasen aufgeteilt und die Anzahl bezieht sich auf Abphasen in der Bewegung, früher und später. Denken Sie etwa an Wachstumsphasen, die eine bestimmte Länge, Dauer haben und auch eine bestimmte Ordnung. Das Modell dieser Zeitauffassung ist die Linie, eine Zeitlinie, die aber problematisch ist. Da kommt schon also die Infragestellung, die sich immer mehr steigern wird, die Zeitlinie. Ich verweise hier auf einen der klassischen Autoren der analytischen Philosophie, um auch mal die andere Seite zu Wort kommen zu lassen. MacTaggart hat einen Aufsatz geschrieben am Beginn des 20. Jahrhunderts, Irrealität der Zeit. Er unterscheidet zwischen zwei Zeitreihen. Die erste Reihe, die er B-Reihe nennt, ist die Reihe des Früher und Später, das Nacheinander, die Reihenfolge. Und MacTaggart weist mit Recht darauf hin, dass das überhaupt nichts mit Zeit zu tun hat. Die Buchstabenreihe ist auch eine Abfolge vom Buch, das Alphabet etwa, aber zu sagen, das Z kommt später, das hört sich beim Schreiben und Sprechen vielleicht, aber eine Zeitreihe ist eine Abfolge, wo es relative Differenzen gibt. Dass die Französische Revolution früher stattgefunden hat als die russische, da braucht man keine Bezugnahme auf Situationen, sondern eine Relation, die sich verallgemeinert aussagen lässt. Nun, die zweite Reihe, die MacTaggart einführt, ist die A-Reihe, wo die Unterscheidung gemacht wird zwischen vergangen, gegenwärtig und zukünftig. Das ist nun nicht einfach eine Reihe wie eine Linie, die Sie an die Tafel malen und darin Punkte verzeichnen, sondern das Jetzt ist zugleich der Ort, wo die Linie gezogen wird. Das Jetzt ist nicht ein Punkt, Zeitpunkt unter anderem, ist ein bevorzugter Zeitpunkt, Das Jetzt ist dort, wo man sich auf Vergangenheit und Zukunft bezieht und nicht etwas unter anderem. Husserl hat diesen Gedanken in die Zeitlehre aufgenommen, spricht von einem Nullpunkt, oder Karl Bühler, der Zeittheoretiker, von einem Nullpunkt, das Hier und Jetzt und Ich, wo die Rede sozusagen dauernd entspringt, bezeichnet er als Origo, als ein Ursprungspunkt. Nun, was hat das für die Zeit zur Folge? Eine kurze Bemerkung nochmals für MacTaggert. Das ist enttäuschend. Der Ausgang sagt ja, das Jetzt ist subjektiv. Das ist nicht in den Dingen, also ist es wissenschaftlich eigentlich gar nicht brauchbar. Es gibt einen Streit darum, um Russell, also wissenschaftlich subjektive Eindrücke sind nicht Sache der Wissenschaft. Die Frage nun, ist dieses Jetzt, dieser Ursprungsort, bloß subjektiv? Also da kommt das subjektiv-objektiv. Ich komme nun zur zweiten Etappe meiner Überlegung zur Zeitvertiefung. Das lineare Modell, das Nacheinander, wird hier ersetzt durch ein zentrisches Modell. Es gibt eine Zeitquelle, wo immer neu die Zeit entspringt und die Metapher der Höhe und Tiefe kommt ja immer wieder auch in die Zeitsprache hinein. Etwas sinkt ab in die Vergangenheit, ins Vergessen. Mit dieser Zentrierung auf die Gegenwart geht einher eine Verinnerlichung der Zeit. Schon Aristoteles macht darauf aufmerksam, dass die Bewegung zunächst eine Selbstbewegung ist. Also ich habe Bewegung eingeführt. Das ist für Aristoteles nicht eine Bewegung, die man von außen beobachtet, sondern Kinesis heißt Selbstbewegung, was auch in die Definition des Lebens eingeht. Was ist lebendig? Was sich selber bewegt. Und nicht wie ein Tisch oder eine Flasche nur von außen angestoßen wird. Also Bewegung ist Selbstbewegung, die Aristoteles auf den ganzen Kosmos bezieht. Auch die Gestirne sieht er damit ein. Und bei der Zählung der Zahl der Bewegung nach früher und später weist Aristoteles auch darauf hin, dazu braucht es eine Psyche, einen Zählenden, der das vorher nachher vor und zurück verfolgt. Nun aber der eigentliche, der diese Verinnerlichung der Zeit weit vorangetrieben hat, ist Augustinus mit dem berühmten 11. Buch der Confessiones. Die hatte eine neue Definition der Zeit gegeben, lateinisch distensio animi, ich würde das übersetzen als nicht eine Ausdehnung, sondern eine Zerdehnung der Seele. Die Seele ist nicht ganz und gar bei sich, sondern ist zerdehnt in der Zeit. Und bei Augustinus wird diese Zerdehnung aufgefangen durch eine Collectio, durch eine Sammlung, wo alles sich versammelt, alles gegenwärtig ist, eine Allgegenwart im Hintergrund, die göttliche Allgegenwart. Die Zeit wird hier für sich genommen und nun kommt wiederum die Problematisierung. Augustinus weist darauf hin, dass die Zeit eigentlich zum Nichtsein intendiert. Tendit ad non esse. Die Vergangenheit, sie ist nicht mehr. Die Zukunft ist noch nicht. Was bleibt übrig? Es bleibt übrig nur die Gegenwart. Die Gegenwart, in der die Seele sozusagen zu sich selbst kommt. Problematisch daran ist also die Vergangenheit und die Zukunft nur als Vorstellung der Seele zu betrachten, auch auf den Kosmos bezogen, eine etwas gigantische Voraussetzung. Augustinus weist weiter darauf hin, dass, woher wissen wir überhaupt von den Vergangenen und den Zukünftigen? Und da kommt nun die Antwort, die immer wieder auftritt, das haben wir aus Bildern, aus Worten oder Spuren des Vergangenen, die Vestigia. Aber die Bilder, wir stellen uns vor, wie es früher war, Französische Revolution, Stürmung der Bastille und alles, wir haben Bilder davon und Worte, auch Erzählungen und vielleicht Spuren, wo die Bastille steht ja heute auch noch dort. Aber wie Augustinus hinzufügt, das ist ja alles gegenwärtig. Wir haben da im Grunde keine Vergangenheit, sondern die Bilder sind ja alle gegenwärtig. Wir verlassen die Gegenwart überhaupt nicht. Dieses Bild, der Speicher, kommt übrigens ja auch inzwischen in den Wissenschaften immer wieder vor. Definitionen, die man so findet, was ist Erinnerung, was ist Gedächtnis, ist Speicherung von Informationen. Das hat mit Zeit auch nichts Geringstes zu tun. Also ein Speicher, wo irgendwas drin ist, ist eine räumliche Vorstellung. Die Zeitvorstellung kann man von dort her nicht gewinnen. Nun, es geht weiter mit der Zeitvertiefung. Jetzt komme ich auf Husserl. Die Zeitvorlesung, die ich schon erwähnte, Sie beginnen, Sie haben diesen Flyer ja vielleicht doch gelesen, braucht das auch nicht wiederholen, wenn wir über Zeit sprechen, wissen wir und so weiter. Dieser Satz ist oft zitiert worden. Bei Husserl ist es der erste Satz seiner Zeitvorlesungen und Wittgenstein zitiert den gleichen Satz, das Rätsel der Zeit, und Husserl fährt dort fort in diesen Vorlesungen. Das Zeitbewusstsein ist ein uraltes Kreuz der deskriptiven Psychologie. Wie kann man überhaupt die Zeit fassen, ohne sie doch wieder in Gegenwärtigkeiten zu verwandeln? Die Antwort, die Husserl gibt, er geht aus von einem Kern lebendiger Gegenwart, er kommt wieder das Jetzt, aber jetzt nicht als Jetztpunkt, sondern als lebendige Gegenwart, dort, wo ich handle, wo ich spreche, wo ich fühle. Ein Kern lebendiger Gegenwart, das ist sozusagen das Innerste der eigenen Erfahrung. Außerdem, anknüpfend an Aristoteles, ist diese lebendige Gegenwart im Fluss, also eine ständige Bewegung. Die Kinesis kommt auch hinein. Der Zeitfluss, eine Metapher, die immer wieder vorkommt, auch bei William James, einem großen pragmatischen Autor, Stream of Consciousness, ein Zeitfluss. Und die Gegenwart ist sozusagen der Urquell, wo immer wieder neu die Wirklichkeit ins Spiel kommt. Die lebendige Gegenwart erscheint im Fadenkreuz von einem Durchgang der Bewegung, die horizontale Bewegung, und einer vertikalen, wo etwas auftaucht und wieder versinkt. Hierbei kommen nun zentrale Motive ins Spiel, die ich hier nur erwähnen möchte, die den Husserl-Lesern natürlich bekannt sind. Die Gegenwart, so wie Husserl beschreibt, hat Horizonte. Es ist in der Gegenwart, wo ist das Vergangene, Zukünftige, nicht in Vorstellungen, sondern es ist mit da in der Gegenwart, es gehört zur leibhaften Gegenwart. Die Gegenwart hat Horizonte, oder nochmal William James sprach von Fringes, von Fransen des Bewusstseins. Das Gegenwart, Vergangene, Zukünftige ist mit da in der Gegenwart. Husserl nennt das eine primäre Erinnerung, Primärerwartung. Das Beispiel, das er immer wieder wählt, das uns auch bei Augustinus vorkommt, die Melodie. Sie würden eine Melodie ja gar nicht als Melodie hören, wenn sie nicht jetzt, in dem Ton, der jetzt erklingt, den eben Verflossenen mithören, und Erwartungen gehören auch hinzu, etwa bei einer bestimmten Tonalität. Erwarten Sie eine bestimmte Fortsetzung, nicht unbedingt diese, aber eine vorgezeichnete. Das heißt, die Melodie hat eine gewisse Breite der Gegenwart, Verweis zurück auf was vorher und was nachher war. Ein Seitenblick auf die neurologische Forschung bei einem Neurologen, Ernst Florey aus Frankfurt, habe ich also einen Hinweis darauf gefunden, dass dieses ein gewisser Zeitintervall auch in der physiologischen Messung da ist. Ein Ton, der als Differenz registriert wird, setzt voraus, dass auch ein Ton noch mitwirkt, der schon nicht mehr da ist. Und übrigens, Florey verweist an dieser Stelle ausdrücklich auf Autoren wie Husserl und Bergson. Das zu dem Gegenwartsfeld, das voraus und zurück verweist. Und nun die Vergangenheit und die Zukunft ist der nächste Schritt bei Husserl. Es gibt eine Vergegenwärtigung, dass ich mich in ein fremdes Zeitfeld versetze, in der zukünftige Gegenwart oder eine vergangene Gegenwart. Auf diese Weise entsteht dann auch eine Erinnerungskultur. Doch einige kritische Bemerkungen. Dieses, was Husserl hier entwickelt, ist kein Zeitgebäude, wo die Gegenwart so seinen Schlussstein bildet, sondern es entstehen Probleme, die die Sache vorantreiben. Ein erstes, das ist Husserl selber noch, die reine Gegenwart, das Jetzt ist kein Punkt. Der Punkt als Jetztpunkt wird von Husserl, der ja auch aus der Mathematik kommt, als ein Grenzwert nur betrachtet, indem ich abstrahiere, absehe von den Zusammenhängen, von den Kontexten. Die Gegenwart ist kein Jetztpunkt, sondern die Gegenwart selbst bedeutet, ich bin, der ich gewesen bin und ich bin, der ich sein werde. Es ist also immer schon mehr, ich bin immer schon mehr und weniger als das, was ich in der Gegenwart bin. Bei Heidegger dann verwendet Begriffe wie Gewesenheit, um Vergangenheit abzulösen von gewissen Vorstellungen, die ich mir vom Vergangenen mache. Gewesenheit ist jetzt, das, was ich jetzt gewesen bin, die Wirkungen laufen der Gegenwart fort und sie sind nicht einer Vorstellung zu entnehmen. Das zweite Problem, was die Gegenwart betrifft, es gibt einen Widerstreit in der Gegenwart. Ich habe in der Vergangenheit, ich habe in der Gegenwart Vergangenheit oder Zukunft. Das setzt voraus, dass Spaltungen möglich sind, also pathologische Spaltungen, dass jemand fixiert ist auf die Vergangenheit, er eigentlich nur noch in der Vergangenheit lebt, wie man sagt. Also das ist nicht so ein harmonisches Gefälle zwischen Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, sondern ist ein, kann auseinandertreten, kann Spannungen auslösen. Das dritte Motiv, das die Sache vorantreibt, ist das Vergessen. Das Vergessen ist ein merkwürdiges Skandalon, also viele lassen das einfach auch aus. Nehmen Sie eine Psychologie des Gedächtnisses, etwa Markowitsch, einer der besten Theoretiker, das Vergessen kommt gar nicht vor. Oder ein anderer Konstruktivist, Schmidt, sagt, es ist obsolet, vom Vergessen zu sprechen. Also Erinnern ist ein Beobachtungsbegriff, Gedächtnis ist ein Speicherbegriff, und was nicht gespeichert ist, ist halt nicht gespeichert. Was habe ich da groß drüber zu sagen? Das Vergessen taucht auf als eines Privation. Auch bei Augustinus, was ist Vergessen? Ist ein Mangel an Erinnerung. Aber ist Vergessen nur ein bloßer Mangel, den man negativ beschreibt, dass da etwas nicht da ist? Nehmen Sie Erfahrungen, ein Name ist Ihnen entfallen oder ein Ort oder was immer, oder ein Schmerz, der unbestimmt nachwirkt, das bedeutet doch eine positive Erfahrung der Abwesenheit, es ist etwas da, in dem es sich entzieht. Darüber haben seit Platon die Philosophen immer wieder mit aporetischen Überlegungen nachgedacht, wie kann ich überhaupt vergessen, also wo weiß ich, was ich vergessen habe. Also ist eine merkwürdige Form, wenn es nicht da wäre, dann ist auch nichts darüber zu sagen, es ist einfach nicht da. Außer ein Beobachter weiß es vielleicht von außen. Wenn es aber ein Vergessen ist, ist es ein Übergang von Wissen und Nichtwissen, eine Abwesenheit in der Anwesenheit, etwas, was ich nicht einfach auflösen kann, in der ja oder nein, es ist da oder nicht da. Damit komme ich zum dritten Schritt, die Zeitverschiebung. Ich versuche hier das Modell eines Buches nacheinander, also einer Zeitlinie, und auch das Modell eines Ineinander, wo alles in der Gegenwart selber enthalten ist, zu ersetzen durch ein Auseinander. Wir sind jetzt, es ist nicht alles ineinander impliziert. Ich gehe dabei aus von einer radikalen Erfahrung, nicht von der gewohnten Erfahrung, wo ich immer eine Flasche vor mir habe und eine Lampe, was wir alle schon kennen, wo nichts Neues passiert, wenn nur etwas zu zeichnen, was wir längst kennen, sondern ich nehme Erfahrungen, in der etwas Ungewohntes, Neues auftritt, etwas, das aus dem Rahmen fällt und vom normalen Gang der Dinge abweicht. Sei es die Entdeckung Amerikas, Sie wussten ja nicht, Kolumbus hat nicht Amerika besucht, wie Sie wissen, sondern hat was gefunden, das er später so nannte. Die Überraschung in der Entdeckung selber ist das Interessante. Nehmen Sie Ereignisse, wie wir sie inzwischen fast Tag für Tag erleben, die Katastrophe in Fukushima ist nicht einfach ein Ereignis, da ist mal wieder ein Atom, man kann es so beschreiben, ist ein Atommeile mal wieder gestört worden. Es ist die ganze Wirkung, die davon ausgeht, etwas, von dem alle Beteiligten überrascht waren, oder der 11. September 2001, der jetzt in der Tod von Bin Laden nochmal nachwirkt. Das sind Ereignisse, einschneidende Ereignisse, nach dem spricht man teils über sich selber, teils öffentlich anders als vorher. Das sind nämlich starke Erfahrungen, wo sich die Struktur der Erfahrung, die Kontexte ändern und nicht, wo es etwas Neues empirisch hinzukommt. Solche starken Erfahrungen äußern sich affektiv im Sinne des Erschreckens, bei einer Katastrophe, das Erschrecken über das Unheil oder das Staunen, das auch auf eine Merkwürdigkeit zurückverweist. Wir Philosophen haben das ja immer wieder gelernt. Platon sagt, die Philosophie beginnt mit dem Staunen, dem Taumazein. Damit ist ja nicht gemeint, dass er eine methodisch sich mal vornimmt, mal alles genau zu untersuchen, sondern Pathos ist, wie Platon es auch beschreibt, jemand, der erschüttert wird, bis leiblich auch körperlich erschüttert wird, aus der Fassung gebracht wird. Wenn Platon sagt, damit beginnt die Philosophie, dann beginnt sie nicht mit Projektanträgen und Drittmitteln, sondern damit, dass einem mal etwas auffällt, was dann vielleicht gewisse Wirkungen hat. Also eine starke Erfahrung, und das betrifft auch eine solche unternehmende Philosophie, wo das Staunen beginnt, und in der Wissenschaft genauso. Erfindungen, man weiß ja am Anfang nicht, was man sucht. Das Röntgen hat nicht die Röntgenstrahlen gesucht, sondern hat plötzlich die Hand gesehen, das Skelett, und überrascht davon. Staunt, was ist das für ein merkwürdiges Phänomen? Und dann kommt die Antwort, die dann in die Forschung übergeht. Aber der Ausgangspunkt solcher Entdeckungen, Erfindungen oder auch Katastrophen, dieser Ausgangspunkt ist etwas Einbrechendes, das nicht in das normalen Schemata passt. Das bedeutet, dass eine Erfahrung im starken Sinne weder beschrieben werden kann als ein objektives Vorkommnis, die Ursache, wie man vorhin kann, weiß auch gar nicht, was geschieht, und es sind auch nicht Akte der Beobachtung, der Beurteilung, der Planung, sondern am Anfang entsteht, was ich nenne, ein Doppelereignis, was ich in den Beispielen eigentlich schon vor Augen geführt habe. Dieses Doppelereignis bezeichne ich mit zwei Begriffen, die ich aus Griechisch, aus dem Lateinischen nehme. Einmal das Pathos, was mir widerfährt, was mich trifft, ist das eine. Und die Response ist das Antworten darauf. Und diese beiden Momente haben nun, darauf kommt es hier an, eine besonders, eine ganz eigenartige Zeitstruktur. Zum Pathos, zum Widerfahrnis, zur Überraschung gehört, dass es immer zu früh kommt. Es ist nicht auf der Zeitlinie früher, wie auf der normalen Zeitlinie. Es kommt zu früh. Eine Überraschung, die nicht so früh käme, wäre keine Überraschung, sondern wäre ein normaler Vorgang. Das heißt, die Antwort kommt zu spät. Sie kommt immer hinterdrein auf etwas, was schon vorausgegangen ist. Wir haben nicht ein erfahrenes Subjekt, das eine Initiative ergreift. Das geht auf einer vermittelten Stufe schon. Wenn wir von radikalen Erfahrungen ausgehen, steht am Anfang eine Überraschung. Ich habe diese beiden Begriffe hier verwendet. Pathos ist im Griechischen natürlich ein ganz starkes Begriff. Die griechische Tragödie beginnt mit einem Pathos. Ödipus beginnt nicht damit, dass der König irgendwelche Dinge tut, sondern dass die Pest auf Theben liegt. Also ein kollektives Pathos, was geschehen ist, und die ganze Dramatik besteht darin, wie man darauf antwortet, die Forschung von Ödipus. Und was das Antwort angeht, Response, ich habe diesen Begriff sehr verwendet und auch von einer responsiven Phänologie gesprochen. Den Begriff habe ich aber nicht aus der Philosophie genommen, sondern aus der Medizin. Also aus der Medizin des 19. Jahrhunderts spricht man von, da gibt es in der Wirkungsschule, die Definition der Krankheit als mangelnde Responsivität, und umgekehrt Gesundheit, ein Organismus ist fähig zu antworten auf die Anforderungen seiner Umwelt. Und ein Autor, der deutsch-jüdische Emigrant Kurt Goldstein, hat diesen Begriff sehr aufgenommen und den habe ich übernommen. Für Philosophen ist es immer eine gewisse Erleichterung, wenn man philosophische Begriffe verwendet, die sind immer schon so bearbeitet, dass das Missverständnis immer schon da ist, weil alle im historischen Förderbuch nachschlagen und das darunter verstehen, schon wissen, was es ist. Eine Response kommt nirgends vor, das ist außer wie gesagt in der Psychologie kommt es vor und in der Medizin. Deshalb habe ich gerne diesen Begriff aufgenommen. Und Response meine ich was sehr Einfaches. Antworten heißt immer woanders beginnen. Wenn Sie sprechen und antworten, die Frage oder die Bitte oder die Aufforderung, die Beleidigung, was immer, kommt schon voraus, von woanders. Sie antworten, indem sie woanders beginnen. Diesen Übergang zwischen dem Pathos, dem Widerfahrnis und der Response nenne ich also eine Diastase, ein Auseinandertreten. Die Erfahrung tritt auseinander, ist nicht ein kontinuierlicher Fortgang von einem zum anderen, sondern ist ein Spalt darin, der nicht überbrückt werden kann, weder durch eine bloße Ursache noch durch das eigene Tun. Den Begriff selber, aber in anderer Verwendung, habe ich übrigens bei Plotin gefunden, also damit Sie sehen, dass wir auch die alten Autoren immer wieder auch mit Erfolg heranziehen können. Da gibt es eine einfache Definition, eine Diastasis Zoe, eine Diastase des Lebens. Das Leben tritt auseinander. Augustinus Distensio ist auch in dieser Bahn. Und dieses Auseinandertreten, wie gesagt, es ist weder eine zentrierte Zeitvorstellung noch eine lineare Vorstellung, wo eines nach dem anderen kommt. Das Pathos kommt nicht vorher, nicht früher, sondern es kommt zu früh. Das ist nicht mehr auf eine Bahn zu bringen, indem man ein Nacheinander analysiert. Diese Form der Erfahrung kann man in andere Weise noch so bezeichnen. Es ist nicht so, dass etwas meine Erfahrung vorausgeht, das wäre wiederum etwas von früher und das kommt später. Nicht etwas geht mir voraus, sondern ich gehe mir selbst voraus. Drücke das so paradox aus, ich gehe mir selbst voraus. Wenn Sie getroffen sind, also ein traumatisches Ereignis, da ist nicht irgendwas geschehen und dann kommen Sie, sondern Sie sind von vornherein betroffen, aber nicht als Täter, nicht als Subjekt. Es ist Ihnen was geschehen, Sie gehen sich selber voraus. Das macht diese zum Beispiel eine Verletzung aus oder eine andere Form von Überraschung. Nochmal Platon zu zitieren, das klingt natürlich nach Derrida und postmodern, steht aber bei Platon, was in der Zeit ist, ist älter und jünger als es selbst. Wunderbar, knappe Formulierung. Es ist älter und jünger als es selbst. Nicht, da gab es vorher schon was, es ist trivial, das wissen wir, kommt was danach, wenn nicht irgendwo die Welt aufhört. Aber jünger und älter als es selbst, damit meint auch Platon, dass das in der Zeit wird. Es war auf gewisse Weise schon, was es vorher war, obwohl es nicht mehr ist. Es ist nicht einfach wie Zeitabschnitte, wo das eine nach dem anderen abgetan ist, sondern ein Ineinander von Gegenwart und Vergangenheit. Ich möchte dieses Phänomen der Diastase noch erläutern an drei Phänomenen. Das eine ist der Schock. Die Schockerfahrung, wo dieses Widerfahren ist, auf besonders extreme Weise auftritt. Bei Descartes übrigens, nicht in den Meditationen, wo Herr Cogito im Sessel sitzt und über die Wilden nachdenkt, sondern in seinem Traktat über die Leidenschaften, ist die Rede von einer Admiratio, was wir mit Verblüffung, Erschrecken übersetzen müssen. Und Descartes schreibt, ein Schock besteht darin, dass ich getroffen bin von einem Reiz und bewegungslos wie eine Statue dastehe. Also die Antwortmöglichkeit blockiert ist. Also extreme Form der Erfahrung. Schock spielt ja eine große Rolle auch in der Ästhetik, des Großstadtästhetik bei Benjamin und anderen. Der Schock und das andere wäre das Trauma. Etwa bei Freud, das bedeutet ein Ereignis, ein wortloses Ereignis, das den Patienten, den Traumatisierten, auf die Gegenwart fixiert. Und hier kommt übrigens bei Freud auch dieser Begriff des Nachhaltens, des zu spät, er spricht von einer Nachträglichkeit. Das, was im Trauma geschehen ist, wird erst nachträglich überhaupt in Worte geführt, in dem Falle im Gespräch mit dem Analytiker. Es ist etwas, das nachträglich ist und überhaupt erst in den Symptomen und dann in dem Heilungsgespräch nach vorne kommt, hervortritt. Das andere Phänomene, die auch diesen Übergang zwischen was vorher war, was nachher war, betreffen, ist das Zögern. Zögern ist ein interessantes Phänomen. Die meisten, das sage ich jetzt im eigenen Hause, Handlungstheorien gehen immer von Entscheidungen aus, die mal unbestimmter sind oder nicht, oder mehr oder weniger richtig. Das Zögern ist ein ganz interessantes Phänomen. Zögern ist zeitlich, steckt das Verzug drin, verspätet. Ein Zögern ist, ich bin noch nicht ganz da. Aber das gehört zu einer produktiven Handlung. Freud nennt das eine Probehandlung, die nicht Handlungen durchführt, die dann recht oder nicht recht sind und beurteilt werden können, sondern Probehandlung ist zögernd vor, tastend, indem eine bestimmte Möglichkeit ausprobiert wird. Der Neurologe Pöppel spricht übrigens auch von Freiheitsgraden, die auch in diesem Zögern stecken. Es läuft nicht einfach ab, sondern es sind bestimmte Übergänge, die nicht einfach festliegen. Das verwandt mit dem Zögern ist das Warten. Das triviale Warten ist ja, worauf wartest du auf den nächsten Zug? Wenn er nicht kommt und wenn er kommt, das sind sozusagen die alltägliche Form des Wartens. Aber es gibt ein Warten, wo man gar nicht mal weiß, worauf man wartet. Bei Nietzsche Zarathustra, hier saß ich wartend doch auf nichts, dieser berühmte Stein an dem See in Sils Maria. Das ist nicht ein Warten, das schon auf etwas wartet, eigentlich schon weiß, was kommen könnte, also antizipiert, sondern ein Warten, das eine Zukunft öffnet, die nicht von vornherein bestimmt ist. Es gibt eine ganze, übrigens zu dem Teil der Literatur, ist mir aufgefallen, eine ganze Warteliteratur, die auch zeitlich interessant ist, das Warten vor dem Gesetz bei Kafka etwa, Warten vor der Hinrichtung bei Nabokov, Warten auf Godot bei Becken. Das ist ja nicht einfach, da ist irgendwas, das erwartet, was kommt oder nicht, wie eine Enttäuschung, sondern das Warten selber, die Bezug auf etwas, das man nicht in der Hand hat, tritt in den Mittelpunkt. Dies zu diesen drei Stufen, also Zeitbewegung, Zeitvertiefung, Zeitverschiebung. Nun, der vierte Punkt ist Zeitverkörperung und Zeitberechnung. Es ist ein offenes Feld, wo ich nur darauf hinweisen möchte, wo es Anschlusspunkte gibt, die aber auch in andere Disziplinen führen und da es noch mehr Vorträge gibt, auch da vielleicht von anderen aufgenommen werden. Diese Momente, die ich hier Anschlussstellen, die ich erwähnen möchte, gehen alle gegen einen Dualismus von subjektiver, objektiver Zeit oder psychischer und physischer Zeit. Zunächst zur Zeitverkörperung. Ich setze diesen Begriff gegen Zeitbewusstsein, wo ich schon bei mir selber bin, wie bei Augustinus. Körper bedeutet, zitiere Helmut Plessner, ich bin mein Leib und ich habe einen Körper. Das heißt auf die Zeit bezogen, ich bin in der Zeit, ich lebe in der Zeit, ich bin gewesen und werde sein und zugleich habe ich Zeit, insofern ich das Thema, die Zeit aufgreife, zum Thema, zum Gegenstand, zu der Überlegung auch des Tuns mache. Der Leib selber ist die Doppelheit, Leib heißt in der Bewegung sein, aber sich zugleich auf sich zu beziehen, sodass das Thema auch, die Zeit auch thematisch wird. Ich nehme ein zentrales Phänomen, wo dieses deutlich wird, was die Zeitlichkeit des Leibes ausmacht, nämlich den Rhythmus. Der Rhythmus, nochmal Aristoteles, ist die Ordnung der Bewegung, Taxis Kinesios. Schöne, einfache Definition, ist die Ordnung der Bewegung oder wie wir auch sagen würden, eine Artikulation, dass nicht einfach etwas kunterbunt aufeinander folgt, sondern eine gewisse Ordnung in der Bewegung entsteht, dass das Gleiche wiederkehrt, verändert wiederkehrt. Diese Verkörperung finden wir in verschiedenen Bereichen, etwa die innere Uhr, von der man ja auch in der Biologie spricht, eine innere Uhr, die auch mit einem Rhythmus arbeitet, dass es Tag und Nacht Rhythmen gibt. Übrigens habe ich im Staunen, also ich bin ein Wunderer der Griechen, das muss ich einfach gestehen. Aristoteles hat einen kurzen Traktat geschrieben über Gedächtnis und Erinnerung, ein Unikat. Und da stehen so Sätze wie drin, selbst im Dunkeln hat die Seele einen gewissen Rhythmus. Was man heute mit, man sperrt jemanden in den Keller, kein Licht, gibt es dann überhaupt noch einen Zeitrhythmus oder läuft dann alles gleichmäßig ab? Und Aristoteles war ein Empiriker darin, Sohn eines Arztes, schaut selbst dann, wenn es selbst im Dunkeln, der Blinder lebt nicht in einem gleichmäßigen Strom, selbst dann gibt es ein bestimmtes Auf und Ab, eine bestimmte Artikulation. Der Rhythmus ist weiterhin eingebettet in Lebensvorgänge. Solche Rhythmen sind das Wachsen und Vergehen natürlich, aber auch die Esszeiten, Zeiten der Ernährung, die für ein kleines Kind ja übrigens große Zäsuren auslösen, das Warten. Arbeitszeiten, die früher stärker mit Tag und Nacht verbunden werden, zwischen das künstliche Licht hat diese natürlichen Rhythmen sehr weit in den Hintergrund gedrängt, aber trotzdem gibt es weiterhin Arbeitszeiten, auch das sind Rhythmen und schließlich das Wachen und Schlafen, das ebenfalls einen Rhythmus darstellt. Das ist nicht einfach ein Nacheinander von zwei Zuständen, sondern ein gewisser Rhythmus. Proust nochmal zu erwähnen, der erste ist, lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen, ich bewundere immer einen Autor, der einfach damit anfängt, ich bin schlafen gegangen. Wenn ein Philosoph das schreiben würde, würde er mir wahrscheinlich ihn wegschicken und sagen, also da brauchen wir besseres, wache habe wache Gedanken, aber der ganze Proust, das ganze Roman beginnt mit dem Aufwachen, mit dem Schlaf als Hintergrund. Und das ist ein Lebensrhythmus, der durch das ganze Leben geht und nicht bloß Zustände, die man von außen beschreibt. Und schließlich, da wir hier im Schwarzwald sind, die Baumuhren sind auch verkörperte Zeiten. Man kann die Zeit ablesen an den Ringen. Also es ist eine verkörperte, materialisierte Zeit, die sich in den Raum einzeichnet. Verwandt mit dem Rhythmus ist das Tempo. Zur Bewegung gehört wie schnell, die Schnelligkeit und Langsamkeit der Bewegung, die auch ebenfalls in der Bewegung selber auftritt, im Schrittrhythmus etwa und in der Musik natürlich eine große Rolle spielt. Die verschiedenen Sätze der Musik sind ja immer auch Bewegungsformen, die unterschieden werden. Und schließlich Spuren, Verkörperung. Zum Spuren gehört, dass etwas, das Gewordensein, sich einzeichnet. Husserl spricht von Sedimentierung, ein Wort aus der Geologie, dass etwas sich ablagert, Geschichten. Das findet man beim Altern etwa, der Körper hat Narben, Falten, die zurückbleiben, wo die Zeit sich in den Körper eingräbt oder auch in Eingriffen in den normalen Bewegungsablauf. Und es gibt Ruinen und es gibt Reliquien und solche Dinge, wo Gedächtnisdinge sozusagen, wo die Zeit in den Bereich der Erfahrung darin sich ablagert. Das Letzte, damit komme ich dann dem Ende nahe, neben der Zeitverkörperung möchte ich eine kurze Bemerkung machen zur Zeitberechnung. Ich habe darauf hingewiesen, es gibt diesen alten Dualismus, es gibt Zeit, die man misst und dann gibt es die gelebte Zeit, die man nicht messen kann. Die Frage, wie kommt überhaupt die Zeitberechnung mit dem Zeiterleben und der Bewegung der Zeit in Berührung? Platon schreibt von den Werkzeugen der Zeit. Ich nehme Sonne und Mond, schönes Wort, Organochrono. Das sind Werkzeuge der Zeit, weil man damit die Zeit misst. Und Heidegger hat das allzu rasch in die vulgäre Zeit abgeschoben. Damit hätte er, wenn er einen Leitbegriff entwickelt hätte, hätte er Tag und Nacht, also nicht so auf ein Bus Benutzen von innerzeitlichen Dingen abgeschoben, sondern hätte es mit dem, was er Dasein nennt, viel enger verflochten. Die Frage, wie kommt es zur Berechnung? Es kommt damit, dass das, was in der Zeit geschieht, überraschend erscheint, doch Wiederholbarkeit erzeugt, wiederholt werden kann. Also selbst wenn ich von Überraschungen spreche, wenn sie nur einmalig wären, wie das Fukushima, wie kann man dann überhaupt darüber sprechen? Ist ja vorbei. Also man kann darüber sprechen, indem man eine Sprache entwickelt, das Wiederholbare daran, auch das Vergleichbare mit anderen Katastrophen. Man gewinnt eine Sprache, indem das, was einem in der Erfahrung widerfährt, in wiederholbare Gestalten und Regeln, Strukturen sich verwandelt. Das Beispiel, das ich hier heranziehen möchte, wo dieser Zugang auf die Zeit von vornherein in einer doppelten Form auftritt, ist die Sprache. Die Sprache, in der Sprache, die Linguisten unterscheiden zwischen dem Sagen, das sich in der Zeit abspielt, eine Bewegung, das jetzt geschieht oder sich wiederholt, und dem Gesagten, dem was weitergegeben wird oder wiedergegeben wird. Aber die Aktualität der Sprache hat eine gewisse Spaltung. In der Weise, ich nehme ein Beispiel, ich verspreche dir, am nächsten Monatsbeginn zu zahlen. Da gibt die Zeit taucht doppelt auf. Ich verspreche dir, das ist die Zeit der Sprache, des Sprechens, des Versprechens, das, was hier und jetzt geschieht, was auch wiederholt werden kann. Und das andere ist die Datumsangabe, die in dem Versprochenen auftritt, in der Frist, die genannt wird, auf die sich auch jemand im Vertrag beziehen kann. Das bedeutet, die Zeit ist verdoppelt in die Sprache, in die Zeit des Sprechens oder auch des Handelns, des Sehens und in die Zeit, die zum Gesprochenen, zum Getanen und zum Gesehenen gehört. Und damit ist auch ein Übergang möglich, dass man, ich sage, ich werde nächste Woche da sein, das kann man jederzeit durch ein Datum ersetzen, einen Vertrag. Der Vertrag kann nicht drinstehen, er hat besprochen, morgen zu kommen. Das wäre vor Gericht nicht schwer benutzbar, also muss ein Datum drinstehen, meistens ein Unterschied. Also die Datierung, wo das, was in der Zeit, was gesagt wird, selber in einen Kalender gebracht wird, so eine bestimmte Zeitordnung eingeführt wird. Und der Kalender, wenn man ein Datum angibt, ja, also Kalender ist natürlich auch eine Zeitordnung, die erfunden ist, die nicht auf den Bäumen gewachsen ist, sondern die auch kulturell variabel ist. Dass man die Wocheneinteilung hat, ist eine Zäsur, wie man die Zeit gliedert. Das hat dazu mit dem zu tun, wie man die Zeit ordnet. Zum Kalender schließlich, um jeden Objektivitätsverdacht auszuräumen, zur Kalender gehört immer ein Nullpunkt. Also nochmal, was ich vorhin gesagt habe, ein Nullpunkt. Ja, in unserer Nach-Zeitrechnung, wie man etwas behutsam heute zu sagen pflegt, oder nach Christus, nach Geburt Christi, im Buddhistischen nach der Geburt des Buddha, die Römer ab ohne Condita nach Gründung der Stadt. Es ist immer ein Nullpunkt, der nicht einfach ein Zeitpunkt unter anderem ist, sondern ist genau der Punkt, wo die Koordinaten der Zeitordnung entspringen. Also ein gewisses historisches, kontingentes Moment gehört zu jeder Zeitordnung. Damit komme ich zum Ende. Noch einmal ein kurzes Resümee. Wo findet sich die Zeit? Die Zeit ist weder rein innen, in der Seele, im Geiste, noch ist sie rein außen, in den Dingen oder in der Natur, sondern wir als lebendige Wesen und als leibliche Wesen sind außer uns selbst. Wir sind die ganze sogar bei uns selbst, und Vergangenheit und Zukunft besteht genau darin, dass wir außer uns selbst sind, in dieser Form der Zeitverschiebung, die ich Ihnen deutlich machen wollte. Was die lebendige Gegenwart angeht, die Urgegenwart, die immer als Zentrum eingesetzt wird, so liegt sie, oder das Ewige, wie es oft auch genannt wird, dieses liegt nicht außerhalb der Ordnung der Zeit, sondern es ist das Unberechenbare und Undatierbare in der Zeit selbst. In der Ordnung tauchen Momente auf, die sich nicht einfach in die Zeit einordnen, dazu auch dieser Nullpunkt der Zeitordnung. Also innerhalb der Ordnung der Zeit entspringt immer auch Außerordentliches. Das gilt aber nicht nur für die Ordnung der Zeit, sondern für jede Ordnung. Und damit möchte ich schließen.